hatten wir auch letztes Mal schon, letzten Sonntag. Hoffnung, die ewig trägt, hat der Thilo drüber gesprochen. Ich bin vorher vorne am Busbahnhof vorbeigefahren und da saßen drei auf so einer Bank. Und da habe ich gedacht, oh, die hätte ich eigentlich hier einladen sollen. Ich muss zugeben, ich habe es mir nicht getraut irgendwie, konnte mich nicht überwinden, aber so wie die da saßen, dachte ich, die brauchen eigentlich Hoffnung. Die müssen was von dieser Hoffnung hören. Und genau darum geht es eigentlich heute, deswegen erzähle ich das auch. Wie wird diese Hoffnung, die wir haben, von der wir letztes Mal gehört haben, die Hoffnung in Jesus Christus, wie wird diese Hoffnung sichtbar in unserem Leben? Wie sehen andere was von dieser Hoffnung? Und was braucht es, dass diese Hoffnung in unserem Leben lebendig wird? Dass wir aus dieser Hoffnung leben und dass wir davon sprühen, dass wir so eine Hoffnung haben, dass wir Kraft daraus ziehen, dass wir unsere Freude daraus ziehen, dass wir unseren Lebensantrieb daraus ziehen können. Darum soll es heute gehen. Hoffnung, die kann jeder sehen. Paulus hat ja diesen Text, Petrus hat ja diesen Text an die Gemeinden, die zerstreut waren, geschrieben. Und der Thilo hat es letztes Mal, finde ich, ganz gut erklärt. Wir verstehen ja Zerstreuung oft so also negativ, zerstreut, die waren alleine, da war niemand anderes, die hatten keine große Kirche oder Gemeinde, die sie unterstützt. Aber dieses Wort, Diaspora, das bedeutet ja eher Zerstreuung im Sinne von ausgesät. Also die sind verteilt, ausgesät, um Frucht zu bringen, zerstreut, um Frucht zu bringen. Das heißt, diese Hoffnung, die die haben, soll sichtbar werden, dass daraus Frucht entstehen kann. Ich möchte zum Anfang den Text für heute lesen, 1. Petrus 1, Vers 13 bis 21. Lasst euch von dem Text jetzt aber nicht abschrecken. Ich finde, der Petrusbrief ist manchmal so ein bisschen sperrig und holprig zu lesen. Und manchmal gehen da die Sätze irgendwie über 3-4 Verse, was man eigentlich eher von Paulus kennt. Aber auch der Petrus, vielleicht wollte er mal zeigen, dass er das auch kann, hat es hier hingekriegt. Ich lese aus der Luther-Übersetzung. Darum umgürtet eure Lenden und stärkt euren Verstand. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch dargeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, in denen ihr früher in eurer Unwissenheit lebtet. Sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und da ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben in Gottesfurcht, solange ihr hier in der Fremde weilt. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi, als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Er ist zwar zuvor ausersehen, ehe der Welt Grund gelegt war, aber offenbart am Ende der Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn glaubt an Gott, der ihn von den Toten auferweckt und ihm die Herrlichkeit gegeben hat, sodass ihr Glauben und Hoffnung zu Gott habt. Ich habe aus diesem Text mal drei Punkte rausgegriffen, die uns helfen können, dass diese Hoffnung sichtbar wird in unserem Leben, die uns helfen können, in dieser und aus dieser Hoffnung zu leben. Und der erste Punkt ist, sei bereit. Bereit sein, was bedeutet das? Naja, das hat was mit Vorbereiten zu tun. Ich hatte in der Woche nach Pfingsten Urlaub und habe da mit meinem Vater zusammen unseren Hof gepflastert. Das stand schon lange aus und haben wir jetzt eine ganze Weile so vor uns hergeschoben. Aber jetzt haben wir gesagt, das muss jetzt endlich mal fertig werden. Und das war dann so, die Pflastersteine waren natürlich auf Paletten geliefert worden, die waren schön gestapelt bei uns in der Einfahrt, aber die mussten da natürlich weg und an den entsprechenden Ort hin. Und um das zu machen, haben wir von einem Bauer so eine Palettengabel, die man hinten an die Hydraulik vom Schlepper dran machen kann, ausgeliehen. Und das habe ich mit meinem Vater besprochen, dass wir das so machen wollen und dass wir das mal ausprobieren, ob das funktioniert und so weiter. Und dann höre ich mittags, wie er mit dem Schlepper wegfährt. Und ich bin davon ausgegangen, ja, okay, er holt jetzt diese Palettengabel, dass wir das ausprobieren können. Habe mich umgezogen, meine Arbeitsklamotten angezogen, alles Werkzeug hingerichtet, mir nochmal überlegt, wo wollten wir anfangen, wie machen wir das, alles vorbereitet. Und er kam nicht. Dann habe ich gedacht, ist jetzt ein bisschen lang her, so weit weg ist das eigentlich nicht. Gewartet, gewartet, alles war vorbereitet, ich selber auch, und er kam nicht. Irgendwann habe ich ihn gefunden, er ist auf unsere Baumwiese und hat die gemäht. Und irgendwie war das ein kleines Missverständnis. Hätte ich noch lange warten können, aber ich war bereit und alles war bereit. Das ganze Werkzeug war da, alles war vorbereitet. Sei bereit. Dazu muss ich was tun. Ich hätte auch auf die Terrasse im Sonnenstuhl liegen können und warten können, bis er kommt. Wäre wahrscheinlich in dem Fall sogar sinnvoller gewesen, weil er kam ja nicht. Aber damit es losgehen kann und damit man anfangen kann, muss man sich vorbereiten. Und dazu muss ich was tun. Dazu muss ich anfangen, in meinem Kopf mir zu überlegen, okay, wo wollen wir anfangen? Was brauche ich dafür? Wie funktioniert das alles? Ich muss mich äußerlich vorbereiten, die entsprechende Kleidung anziehen, vielleicht Handschuhe suchen und so weiter. Und ich muss mein Werkzeug, das, mit dem ich nachher arbeiten möchte, auch das muss ich vorbereiten. Das muss sauber sein, das muss funktionieren und es muss da sein. Sei bereit. Und genau davon spricht der Petrus auch in dem Text heute, ganz am Anfang. Er sagt, darum umgürtet eure Lenden und stärkt euren Verstand. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Dieses umgürtet eure Lenden und stärkt euren Verstand, wenn man da in den griechischen Text reinschaut, dann bedeutet es dieses Vorbereiten, dieses Bereitsein, bereit machen, sich bereit machen. Die Lenden umgürten, das war damals ein Bild, man hatte ja so weite Gewänder. Und um wirklich was arbeiten zu können oder einen längeren Marsch machen zu können, da war dieses lange Gewand, das so weit war, es war zwar bei der Hitze angenehm, aber um wirklich was damit machen zu können, war das oft ungeschickt. Und deswegen hat man das umgürtet, dass es fester saß und dass man loslegen konnte. Das hatte was mit Vorbereiten zu tun. Und dieses Wort, was da steht, heißt wörtlich, sich im Denken bereit halten. Und in der Luther-Übersetzung ist das dann ein bisschen aufgeteilt. Er versucht da beides reinzubringen. Einmal dieses Umgürten, Umgürten der Lenden und aber auch diesen Verstand stärken. Also es braucht beides, vorbereiten, sowohl innerlich als auch äußerlich. Mein Denken, aber auch alles um mich rum. Vorzubereiten und bereit zu sein. Und dann aber auch noch, seid nüchtern. Fand ich auch interessant, dass es hier so sehr um Verstand und Nüchternheit geht. Petrus warnt eigentlich vor dieser Gefahr der Trägheit, vor dieser Gefahr der Müdigkeit und des Zweifels. Ich soll meinen Verstand vorbereiten, mein Denken vorbereiten. Aber vielleicht auch vor der Gefahr, alles aus der Emotion heraus zu sehen oder zu machen. Interessant, oder, dass Petrus das schreibt. Wenn wir uns nochmal daran erinnern, wir hatten ja in der letzten Zeit sehr viel über Petrus. Petrus hat ganz oft aus der Emotion heraus gehandelt. Er war ein emotionaler Kerl. Und ganz oft ist es ihn überkommen und er hat was gemacht, ist aus dem Boot raus auf den See. Oder hat dem Wächter das Ohr abgehauen und so weiter. Er hat ganz oft aus seiner Emotion heraus gehandelt. Manchmal gut, manchmal schlecht. Aber er sagt ja eigentlich eher, seid nüchtern. Wo er so viel meint wie, habt euch im Griff, unter Kontrolle. Gebt euch nicht euren Emotionen hin. Er will jetzt sicher auch nicht sagen, dass Emotionen schlecht sind. Aber er sieht auch die Gefahr, die da drin steckt. Und er sagt, seid bereit in eurem Denken, bereitet euch vor, umgürtet euch. Er hat selber schmerzhaft erfahren müssen, was es heißt, nicht bereit zu sein in den entscheidenden Momenten. Als Jesus ihn zum Beten aufgefordert hat, hat er geschlafen. Als es darum ging, zu Jesus zu stehen, hat er Jesus verraten. Und am Kreuz war er gar nicht erst da. Und vielleicht ist es Petrus genau deshalb so wichtig, diesen Christen, die verstreut sind und überall unterwegs sind, wie wir, zu sagen, bereitet euch vor, seid bereit, seid nicht plötzlich überrascht, sondern seid bereit. Und diese Hoffnung, die ihr habt, auf die ihr alles setzen sollt, die braucht Vorbereitung, die braucht eure Bereitschaft. Seid bereit. Und er sagt auch nochmal ganz deutlich, setzt eure Hoffnung ganz, ganz auf die Gnade. Darauf sollen wir unsere Hoffnung setzen, auf die Gnade, die uns bereitet ist. Da brauchst du keine Vorbereitung von uns. Die Gnade, die wir empfangen dürfen, die ist schon vorbereitet. Die schenkt uns Jesus, die dürfen wir annehmen. Die müssen wir nicht vorbereiten. Die müssen wir nicht bereithalten, die steht schon bereit. Die dürfen wir empfangen. Und darauf sollen wir unsere Gedanken, unser Herz, unser ganzes Sein und Tun ausrichten. Auf diese Hoffnung, auf diesen Tag, an dem Jesus wiederkommt, an dem wir seine Gnade empfangen dürfen. Und zweites, was ich entdeckt habe, nämlich sei heilig. Heilig löst vielleicht bei dem einen oder anderen irgendwie komische Gedanken aus. Bei Heiligen denkt man vielleicht an die katholische Kirche, die die Maria zum Beispiel verehren oder andere Heilige haben. Ein kleiner Witz, der vielleicht das nochmal unterstreicht, was man vielleicht unter Heiligen manchmal so sich vorstellt. Ein Pfarrer und ein Rabbi, also eigentlich zwei, wo man sagen würde, naja, vielleicht sehr heilige Personen, wohnen in einer WG. Morgens denkt der Pfarrer, ich wasche dem Rabbi aus Nächstenliebe den Wagen. Mittags flext der Rabbi den Auspuff des Autos des Pfarrers ab und sagt zu dem Pfarrer, wenn du mein Auto taufst, dann beschneide ich deins. Heilige sind vielleicht manchmal auch ein bisschen komisch. Aber was ist hier mit heilig eigentlich gemeint? Worum geht es hier beim Heiligsein? Was meint die Bibel, wenn sie von heilig spricht? Zunächst mal ist es eine Wesenseigenschaft Gottes. Gott ist heilig. Er ist heilig. Die Definition von heilig ist Gott. Und wir wurden nach seinem Bild geschaffen. Das heißt, seid heilig oder sei heilig, ist ein Auftrag an uns, wieder zurückzufinden, zurück zu diesem ursprünglichen Bild, zu dem, wo Gott uns geschaffen hat, zu seinem Ebenbild, dahin zurückzufinden, dahin zurückzugehen, heilig. Und andererseits bedeutet heilig auch ausgesondert sein. Da muss man unterscheiden. Ausgesondert meint nicht abgesondert. Da verstehen manche Leute das immer wieder leider falsch und sondern sich von allem ab. Das meint heilig sein nicht. Das lebt uns Jesus ja gerade vor. Er sondert sich nicht ab, sondern er geht genau dahin, wo wir selber vielleicht gar nicht hingehen würden. Zu Prostituierten, zu damals unangesehenen Menschen, Zöllnern und so weiter. Er gibt sich mit dieser Welt ab, die eigentlich so gar nicht heilig ist. Das heißt, ausgesondert meint nicht sich absondern, sondern ausgesondert meint ein bisschen was anderes. Ich möchte es an einem Beispiel ein bisschen verdeutlichen. Die meisten wissen wahrscheinlich, dass VW solche Busler herstellt, so Transporter oder auch so Family-Busler. Ja. Und da ist es so, momentan gibt es von VW da noch keine reine Elektro-Variante. Aber wahrscheinlich aus politischen Gründen oder wie auch immer, hat VW jetzt oder seit einiger Zeit schon mit der Firma Abt eine Kooperation geschlossen. Die bauen diese VWs um zu reinen Elektrofahrzeugen. Das Interessante an der Sache ist, Jedes Busle wird ganz normal im Werk in Hannover gefertigt. Alle mit einem Verbrennungsmotor. Ganz normal. Und dann werden ein paar von denen abgesondert und werden nach, ich glaube, Kempten oder so sind die, geschickt. Und dort wird der Motor wieder ausgebaut, wird alles mögliche andere ausgebaut und kommt eine Batterie rein und kommt ein neuer Antrieb rein, ein Elektromotor. Das heißt, am Anfang sehen die alle gleich aus. Und rein äußerlich sehen die auch am Ende alle gleich aus. Man sieht keinen Unterschied. Aber ein paar werden da rausgegriffen. Ein paar werden rausgegriffen und von innen heraus verändert. Und das meint dieses Ausgesondertsein. Nicht was Besseres sein, nicht irgendwie sonst, sondern sich verändern zu lassen von innen heraus. Einen neuen Antrieb zu bekommen. Aus dieser Hoffnung zu leben. Aus dieser Kraft Jesu zu leben. Sich von seinem Geist verändern, umbauen zu lassen, umgestalten zu lassen. Hin zu diesem Bild, zu diesem Ebenbild Gottes, zu dieser Heiligkeit. Also nicht absondern, sondern aussondern. Sich seinem Willen hingeben, ihm nachfolgen, ihm zur Verfügung stehen und sich von ihm verwandeln zu lassen in dieses ursprüngliche Bild der Schöpfung. Sei heilig. Und ein drittes, sei gottesfürchtig. Wieder eine Aufforderung. Wir haben jetzt schon die dritte Aufforderung. So führt euer Leben in Gottesfurcht, solange ihr hier in der Fremde weilt. Auch das gehört dazu, dass diese Hoffnung in uns Fuß fasst. Gottesfurcht. Damit ist nicht Angst gemeint. Das lesen wir im Neuen Testament ganz oft, wo Jesus oder auch Gott durch andere immer wieder sagt, fürchtet euch nicht. Ihr dürft mir begegnen, ihr dürft zu mir kommen. Ihr braucht keine Angst vor mir zu haben. Fürchtet euch nicht. Was meint dann Gottesfurcht? Gottesfurcht meint, und das führt wieder zu dem ersten Punkt, zu diesem Bereitsein, zu diesem Denken bereit machen. Gottesfurcht meint, dass uns klar wird, ich bin Geschöpf und er ist Schöpfer. Ich bin Mensch und er ist Gott. Ich bin Angeklagter und er ist Richter. Ich bin, weil er ist. Ohne ihn gäbe es mich gar nicht. Gottesfurcht heißt, mich in der richtigen Relation zu Gott zu sehen. Gott richtig zu sehen. Ihn so zu sehen, wie er sich uns vorstellt und beschreibt. Ihn als Gott anzuerkennen. Ihm alle Ehre zu geben. Ihn groß zu machen. Und Petrus macht ja auch nochmal deutlich, warum. Nämlich, weil wir erlöst wurden durch sein teures Blut, durch das Blut Jesu. Wir sind nicht freigekauft worden mit Gold oder Silber, schreibt er da, sondern nein, mit teurem Blut. Jesus hat sein Blut für dich gegeben, sein Leben. Und auch das, sich immer wieder bewusst zu werden, auch das heißt Gottesfurcht. Ihn dafür zu ehren, ihn dafür groß zu machen. Ich möchte uns zum Ende eine Geschichte erzählen, die, finde ich, diese Punkte nochmal aufgreift und nochmal deutlich macht, was damit gemeint ist, damit diese Hoffnung sichtbar wird, damit andere diese Hoffnung sehen können und damit wir selber aus dieser Hoffnung leben. Es gibt eine alte Geschichte von einem König, der sich nach der Sitte der Zeit einen Hofnarren hielt. Diese Narren hatten das Recht, den Königen und Fürsten die Wahrheit zu sagen, auch wenn sie bitter war. War sie zu bitter, dann hieß es einfach, er ist halt ein Narr. Eines Tages schenkte der König seinem Hofnarren einen goldenen Narrenstab mit Glöckchen daran und sagte, du, lieber Hofnarr, bist gewiss der größte Narr, den es gibt. Solltest du jemals einen treffen, der noch närrischer ist als du, dann gib ihm diesen Stab weiter. Jahrelang trug der Narr den Stab. Doch eines Tages erfuhr der Narr, dass der König im Sterben liegt. Da hüpfte er in das Krankenzimmer und sagte, König, ich höre, du willst eine große Reise antreten.
Ich will nicht, erwiderte der König. Ich muss.
Oh, du musst? Gibt es also doch eine Macht, die noch über den Großen der Erde steht?
Nun wohl, aber du wirst sicher bald wieder zurückkommen, König.
Nein, ächzte der König, von dem Land, in das ich reise, kehrt man nicht zurück.
Nun, nun, meinte der Narr begütigend, gewiss hast du diese Reise seit langem vorbereitet. Ich denke, du hast dafür gesorgt, dass du in dem Land, von dem man nicht zurückkommt, königlich aufgenommen wirst.
Der König schüttelte den Kopf.
Das habe ich versäumt. Ich hatte nie Zeit, diese Reise vorzubereiten.
Oh, meinte der Narr, dann hast du sicher nicht gewusst, dass du diese Reise einmal antreten musst.
Naja, gewusst habe ich es schon, aber wie gesagt, keine Zeit gehabt, mich um die rechte Vorbereitung zu kümmern.
Da legte der Narr leise seinen Stab auf das Bett des Königs und sagte, König, du hast mir befohlen, diesen Stab weiterzugeben an den, der noch närrischer ist als ich. Hier, König, nimm du den Stab. Du hast gewusst, dass du in die Ewigkeit musst und dass man von da nicht zurückkommt. Und doch hast du nicht Sorge getragen, dass dir die ewigen Wohnungen geöffnet werden. Mein König, du bist der größte Narr.
Ich bete noch mit uns. Vater, danke.